Dieser Podcast wird unterstützt von Lookout, der neuen Medienmarke der WKÖ. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
Paris, die Stadt der Liebe. Und der Wanzen, der Bettwanzen.
Das ist mittlerweile vor allem in der französischen Politik und auch in der Bevölkerung ein Riesenthema und zieht auch Kreise.
Oder, um es mit den Worten des französischen Gesundheitsministers Aurélien Rousseau zu sagen, wer Bettwanzen hat, für den ist das die Hölle.
Winzig kleine Wanzen, die sich in und unter dem Hotelbett einnisten, die einem im Schlaf das Blut aussaugen und einen juckenden roten Ausschlag hinterlassen und die vor allem auch schnell mal den Sprung in den Koffer der Hotelgäste wagen und nach dem Urlaub mit ins eigene Zuhause kommen. Horrorgeschichten über eine Bettwanzenplage haben sich im vergangenen Herbst von Paris aus in die ganze Welt verbreitet. Eine vermeintliche Bettwanzenplage, wie wir jetzt wissen.
Die Wendung war eine Wortmeldung der Regierung. Der hat nämlich mitgeteilt, dass diese ganze Hysterie schlicht von außen gemacht sei, nämlich konkret von russischer Seite durch russische Hacker.
Es ist nicht das erste Mal, dass russische Hacker und Bots in Frankreich für Chaos sorgen. Und nicht nur dort.
Ich glaube, was diese Kampagne zum Ziel hat, ist Chaos zu stiften, Verunsicherung, Verwirrung auch einfach. Und das konnten wir schon bei früheren russischen Kampagnen beobachten, immer wieder.
Wir sprechen heute darüber, warum Russland gezielt Gerüchte über Ungeziefer in Paris streut. Und wie viel mehr Schaden der russische Cyberkrieg noch anrichten kann. Stefan Brändle, du berichtest für den Standard aus Paris, von wo uns im vergangenen Herbst unzählige Berichte über Bettwanzen erreicht haben. Versetz dich bitte nochmal in diese Zeit zurück. Wie war das damals für dich?
Ich habe selber über diese Horrormeldungen berichtet, deshalb weiß ich sehr genau noch, wie das damals war. Es war, man kann von einer eigentlichen Hysterie oder Psychose sprechen, die da um sich griff. Zum Teil aus Frankreich selber gemacht, weil die Medien darüber berichtet haben, aber zum Teil auch indirekt durch das Ausland, weil zum Beispiel die New York Times, die hat groß darüber berichtet, die Chinesen haben darüber berichtet und generell entstand der Eindruck, dass da eigentlich so wie in einem Horrorfilm die Invasion der bösen Punaise de lit, wie man sie auf Französisch nennt, also die Invasion der Bettwanzen kurz bevorsteht. Und das hat schon, also in Frankreich, für viel Aufregung und ein großes Echo eben auch international gesorgt.
Wie du sagst, das hat man auch hier bei uns dann in unzähligen Meldungen und Postings gelesen. Bloß nicht nach Paris fahren, Bettwanzen sind so ekelhaft, du willst sie auf keinen Fall mit nach Hause bringen. Also das war einfach ein riesengroßes Ding, dass es in Paris diese Bettwanzen gibt. So, und jetzt, vor wenigen Tagen, kommt dann die Wendung in dieser Geschichte.
Vous nous dites, la psychose punaise de lit, c'est le Kremlin qui l'a orchestré.
Très largement amplifié par des comptes liés au Kremlin. Deuxième exemple, l'instrumentalisation en France.
Stefan, was ist passiert?
Die Wendung war eine Wortmeldung der Regierung, der Person des Europaministers Jean-Noël Barrot. Der hat nämlich mitgeteilt, dass diese ganze Hysterie schlicht von außen gemacht sei, nämlich konkret von russischer Seite durch russische Hacker über die sozialen Medien angezettelt und auch beschleunigt worden sei. Minister Barrot hat das Wort accéléré benutzt. Also wahrscheinlich gab es schon gewisse Meldungen, die auch stimmten, dass die Bettwanzen geortet worden seien. Aber wie üblich bei der ganzen Propaganda- und Destabilisierungstaktik der russischen Hacker ist es halt so, dass sie auf solche Themen aufspringen, wenn sie einen gewissen Sinn dahinter sehen.
Also es wird natürlich Bettwanzen in Frankreich geben, aber dieses extreme Ausmaß, das da letzten Herbst um die Welt gegangen ist, das soll orchestriert worden sein von Russland, von Hackern und Bots. Warum soll Russland das tun, Stefan?
Das ist wahrscheinlich der springende Punkt. Und wenn man sich das überlegt, liegt die Antwort relativ offen zutage, nämlich dass die Olympischen Spiele das Motiv dahinter waren. Die Russen versuchen, die französischen Organisatoren zu destabilisieren. Und was besser als eben diese Bettwanzen, die, wie du sagst, sehr unangenehme Folgen haben in Hotels, in Airbnb-Studios und anderen Lokalitäten und Millionen von Weltenbürgern, die vorhatten oder immer noch vorhaben, nach Frankreich zu kommen, ja, hätten erschreckt und abspenstig gemacht werden sollen.
Aber warum gerade Frankreich? Das klingt ja fast, als wäre Frankreich in einer Art Cyberkrieg mit Russland jetzt schon.
Eine Art Cyberkrieg ist wahrscheinlich das richtige Wort, der passende Ausdruck, denn in Frankreich hat man schon mehr und mehr den Eindruck, dass die Russen sehr gezielt, nicht nur gegen Frankreich, aber auch gerade gegen Frankreich, einen sogenannten hybriden Krieg führen. Das hat begonnen seltsamerweise in Afrika, wo die Russen es geschafft haben, mit einer massiven sozialen Medienkampagne die Franzosen aus mehreren Ländern richtig gehend rauszuwerfen. Mali, Burkina Faso, Niger waren da beteiligt. Und als Ersatz haben diese Länder, meistens von Autokraten geführten Länder, die Russen, zuerst waren das die Wagner-Söldner und jetzt heute die normalen russischen Truppen, zu Hilfe geholt. Und da fühlt sich Frankreich wirklich in einer Art Krieg. Es ist ein kalter Krieg natürlich, es ist kein konventioneller Krieg, aber in Frankreich hat man wirklich den Eindruck, dass die Russen alles daran setzen, den Gegner eben, wie gesagt, zu stören, zu verwirren, zu destabilisieren mit ganz klaren Zielen. Wenn sie könnten, würden sie die Olympischen Spiele sabotieren, dann würden sie ganz andere Dinge noch anzetteln. Und es gibt auch andere Beispiele, wo die russischen Hacker in Frankreich diesbezüglich sehr aktiv geworden sind.
Was für Beispiele gibt es da noch?
Zum Beispiel etwa aus der gleichen Zeit, letzten Herbst, im Oktober, nachdem die Hamas ihre Attacke gegen Israel geritten hatte, da sind in Frankreich, vor allem in Paris, an Hausfassaden Davidsterne aufgetaucht, die wahrscheinlich alle durch dieselben Personen hingesprayt worden waren. Das wusste man zuerst. Jetzt hat sich auch gezeigt, dass dahinter wahrscheinlich Russen stecken. Es wurde nämlich ein Paar aus Moldawien verhaftet und die hatten, wie man durch Abhöraktionen weiß, von einem Mann in Moskau auf Russisch den Auftrag erhalten, überall in Paris, soweit möglich, Davidsterne an die Hausfassaden zu sprayen. Zuerst galt das in Frankreich als antisemitischer Akt. Aber heute weiß man, dass es eher ein antifranzösischer Akt war, nämlich ein Versuch, in Frankreich auch wieder eine Art Verwirrung herzustellen oder vielleicht noch weitergehend eine Angst und eine Konfliktsituation und Spannungen zu schüren, die dann direkt in die sogenannten Banlieue-Krawalle hätten ausfließen sollen. Das ist zum Glück nicht geschehen. Aber es zeigte sich, dass die relativ geschickt vorgehen und genau wissen, wo die Schwachstellen Frankreichs liegen. Nämlich zum Beispiel in dieser ganzen Einwanderungs- und Banlieue-Frage, die auch schon dazu geführt hatte, dass früher französische Jugendliche eine Art Intifada selbst aus dem Nahen Osten importiert und dann in Frankreich angezettelt hatten. Und ich glaube, genau das steckte hinter diesem Vorhaben in Frankreich auf Häuser von Juden oder nicht, eben Davidsterne zu sprayen.
Stefan, jetzt ist der französische Präsident Emmanuel Macron wohl einer der offensivsten Putin-Gegner in ganz Europa. Zuletzt hat er europäische Bodentruppen, die in die Ukraine gehen könnten, ins Spiel gebracht, in die Diskussion. Hat das auch was damit zu tun, warum Russland so stark auf Frankreich sich eingeschossen hat? Und wie wehrt sich die französische Politik gegen solche Cyberangriffe?
Sie versucht sich zu wehren, es ist aber schwierig. Es ist auch schwierig, die öffentliche Meinung dafür zu gewinnen. Die meisten Leute, die wissen natürlich, dass das Unfug ist, dass das eine Lügenpropaganda ist. Aber die Leute, die von den russischen Hackern anvisiert werden, dass sie meistens fragile Leute, die über die sozialen Medien sich informieren und die eben wirklich nicht mehr unterscheiden können oder wollen, was jetzt stimmt oder was nicht stimmt. Der Macron, der hat versucht, zum Beispiel die Marine Le Pen, die natürlich auch voll auf Putin-Linie liegt, zu einer verbindlichen Stellungnahme zu zwingen, indem er eine Parlamentsdebatte anberaumt hat. Die Marine Le Pen ist ja Abgeordnete für ihre Partei in der Nationalversammlung in Paris. Und Macron hat durch seine Regierung versucht, sie dazu zu bringen, sich entweder für die Ukraine oder für Putin auszusprechen. Aber Le Pen ist da heute auch relativ gewieft, sie weiß das natürlich und sie ist auch in den Umfragen sehr weit vorne, was die nächsten Europawahlen im Juni betrifft und hat das relativ souverän abgeschmettert. Wenn ich vielleicht noch ein Wort anfügen kann, ich habe heute auf einem Live-Sender, der heißt LCI, und auf diesem Sender hat ein Experte die Frage gestellt, ob Frankreich nicht auch mit der gleichen Münze heimzahlen sollte, was möglich wäre, nämlich auch in Russland massiv über die sozialen Medien Stimmung zu machen und wenn nötig mit bösartigen Lügen eben auch die Dinge wieder ein bisschen in ein Gleichgewicht zu bringen. Das Echo war relativ gering, weil ich glaube, die meisten Leute wissen auch, dass diese Lügenkultur in der russischen Politik, dass die eben nicht leicht zu übertragen ist auf unsere westlichen Verständnisse von politischer Auseinandersetzung. Aber es gibt wirklich, ich glaube, heute ein zunehmendes Bewusstsein in Frankreich, dass man etwas machen muss. Und die französische Regierung hat es auch jetzt geschafft, zusammen mit Deutschland und Polen ein Kooperationsabkommen zu unterzeichnen, um eben diese russischen Hacker besser verfolgen zu können.
Das ist dann natürlich auch eine moralische Frage, ob wir mit den gleichen Bandagen quasi kämpfen wollen wie diese russische Desinformationsmaschinerie. Wir schauen uns diese Bot-Armeen und Hacker gleich noch im Detail an und wie viel Schaden die sonst noch anrichten können. Aber danke mal dir, Stefan Brändle, für diese Eindrücke, auch ohne Bettwanzenplage, direkt aus Paris.
Okay.
Und wir sind gleich zurück.
Ist China tatsächlich auf dem Weg zur Weltmacht Nummer 1? Welche Chancen bietet Afrikas Wirtschaft? Und was bedeutet das für uns in Europa? Was für österreichische Unternehmen? Lookout Außenwirtschaft. So heißt mein neuer Podcast, in dem ich, Eva Weißenberger, mit ExpertInnen über aktuelle geopolitische Fragen diskutiere. Ich freue mich, wenn du hineinhörst. Der neue Podcast Lookout Außenwirtschaft.
Christo Buschek, du bist Experte für russische Desinformationskampagnen, arbeitest für das Investigativteam Paper Trail Media und auch für den Deutschen Spiegel. Du kennst dieses Thema sehr gut und als du jetzt von diesen Bettwanzen-Geschichten und vor allem von der russischen Propaganda dahinter gehört hast, hat dich das überrascht?
Ich kann mich gut erinnern, dass diese Geschichte lief. Damals habe ich mir natürlich nicht gedacht, dass das eine gesteuerte Kampagne sein könnte. Jetzt, wo wir halt die Reports dazu haben, überrascht mich das jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, was diese Kampagne zum Ziel hat, ist Chaos zu stiften, Verunsicherung, Verwirrung auch einfach. Und das konnten wir schon bei früheren russischen Kampagnen beobachten, immer wieder. Zum Beispiel, ich habe in früheren Recherchen Bots gefunden, welche widersprüchliche und unterschiedliche Positionen online einnehmen. Also zum Beispiel, da ist eine Diskussion über den Ukraine-Krieg und dann finden wir einen Account, der zuerst ganz klar pro-russische Standpunkte verbreitet und dann teilweise auch im gleichen Diskussionsthread ein bisschen später wechselt und plötzlich pro-Ukraine argumentiert und Slavia-Ukraine postet und solche Sachen. Und ich glaube, es gibt ein strategisches Credo, das wir zuordnen können und das ist, wenn alles wahr ist, ist nichts mehr wahr. Und das bedeutet halt einfach, es werden unzählige Narrative, unzählige Geschichten veröffentlicht, verbreitet, die müssen alle gar nicht wahr sein. Sie können auch sehr widersprüchlich sein, also da geht es ja gar nicht darum, ganz konkret ein bestimmtes Narrativ zu pushen meistens. Aber was passiert, ist, dass dann tatsächlich wahren Geschichten oder der Wahrheit kein Glaube geschenkt wird mehr.
Ja, also das große Ziel, vor allem die Verwirrung bei solchen Geschichten und dass man nichts mehr glauben kann. Jetzt haben wir heute schon einige Beispiele aus Frankreich gehört, manche eher skurril, die Bettwanzen, manche wirklich ernst, auch diese Davidsteine und so weiter. Aber diese Kampagnen gibt es ja weltweit, so wie ich das verstehe. Kannst du uns da noch ein paar größere Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit sagen?
Ich glaube, es würde helfen, wenn wir ein bisschen das Vokabular schärfen hier. Also wir können verschiedenste Phänomene unter einen gesammelten Begriff geben und dieser Begriff wäre Influencing. Und da geht es ganz konkret um eine gezielte Beeinflussung des Informationsraums, in dem wir uns bewegen. Da gibt es viele verschiedene Elemente, aber ich kann jetzt ein paar so ganz klassische, die wir alle irgendwie kennen. Also zum Beispiel ganz klassische Propaganda, wie zum Beispiel Russia Today oder Sputnik, fallen da rein. Aus der europäischen Perspektive sind die jetzt nicht mehr so relevant seit den Sanktionen, aber sowohl Russia Today als auch Sputnik sind noch immer sehr aktiv im afrikanischen Raum, im arabischen Raum. Es gibt auch Cyberoffensiven, ganz klassisch wieder. Und das Ziel meistens ist es, kompromittierendes Material zum Vorschein zu bringen. Und sehr oft geht es dann auch dabei, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Also wir können da zum Beispiel an die E-Mails von Hillary Clinton denken oder auch, was jetzt vor einigen Wochen passiert ist, dieser Abhörskandal rund um die Diskussion um die Lieferung der Taurus-Raketen in Deutschland. Und was wir auch noch haben, ist dann ganz klassisch Desinformation. Das ist auch sehr ein bekanntes Phänomen, das ist auch sehr gut verstanden tatsächlich. Und ich möchte hier zum Beispiel auch als Beispiel nur die Doppelgänger-Kampagne erwähnen, die zuerst von EU Disinfolab berichtet wurde. Ein Merkmal dieser Kampagne ist ja, dass sie Webseiten bekannter Zeitungen fälscht und so eigene Inhalte verbreitet. Betroffen sind so ziemlich alle großen Zeitungen in Europa, von der Süddeutschen über Le Monde bis hin zum Guardian. Auch der Spiegel ist sehr stark davon betroffen. Eben der Spiegel und der Standard haben ja letztes Jahr, ich glaube im Juni, auch über diese Kampagne berichtet. Wir haben damals in unserer Recherche entdecken können, dass die Kampagne nicht nur Webseiten von Medien fälscht, sondern auch angefangen hat, Webseiten von Institutionen zu fälschen. Also zum Beispiel die Beispiele, die wir gefunden haben, war das französische Außenministerium oder die Bundespolizei in Deutschland. Was wir auch sehen konnten, und das war natürlich auch sehr wild irgendwie, ist einfach die Größe der Infrastruktur, die hinter dieser Kampagne steckt. Also das ist ziemlich viel Infrastruktur, ein ziemlicher Brocken, um das Ganze am Laufen zu halten. Also nur um ein Beispiel zu nennen, wir haben in unserer Recherche vermutlich hunderte, wenn nicht tausende Domainnamen gefunden, die wir dieser Kampagne zuordnen konnten. Im Jänner haben Kollegen vom Spiegel dann auch über die Kontinuität dieser Kampagne berichtet. Also die Kampagne hat nicht aufgehört, sie geht weiter, sie ist aktiv seit mehreren Jahren. Und was meine Kollegen eben berichtet haben, ist, dass jetzt auch zum Beispiel Inhalte vom deutschen Außenministerium gefälscht wurden und dass ganz gezielt das deutsche Außenministerium damit attackiert wurde. Französische Geheimdienste haben diese Kampagne ganz offiziell Russland zugeordnet. Das glaube ich auch gerne, weil auch in unserer Recherche konnten wir halt wahnsinnig viele Spuren finden, die nach Russland geführt haben. Ich glaube, diese Doppelgänger-Kampagne ist sehr, sehr interessant und ich glaube auch, sie spielt eine zentrale Rolle in der Desinformationsstrategie Russlands. Also das ist sicherlich eine zentrale Kampagne eines russischen Dienstes. Es ist einfach ihre Langlebigkeit, ihr Umfang und auch die Tatsache, dass sie sich technisch einfach immer weiterentwickelt.
Wer mehr über diese Kampagne erfahren will, wir werden dann noch Artikel und Podcasts, die wir früher schon dazu gemacht haben, noch verlinken. Aber Christo, du hast gerade schon gesagt, da ist auch viel Infrastruktur dahinter, hinter diesen Kampagnen. Und vor allem muss da ja auch viel Personal dahinter sein. Man hört da immer von regelrechten Bot-Armeen. Wenn es jetzt heißt, es gibt da Social-Media-Kampagnen, wie muss man sich das vorstellen? Eine Lagerhalle, wo russische Soldaten sitzen und auf Social-Media posten? Oder wie schaut das aus in Wirklichkeit?
Ich glaube, das ist sehr viel banal und sehr viel bürokratischer, als wir das glauben wollen. Also ich glaube, das ist auch nicht eine Wild-West-Situation. Ich glaube, das ist einfach wirklich sehr trocken und sehr eingespielt. Was wir aus unseren Recherchen wissen, ist, dass es eine ganze Lieferkette rund um Desinformation in Russland gibt. Also da gibt es auf der einen Seite die Softwarefirmen, die Werkzeuge bauen und auch die Infrastruktur. Dann haben wir halt Ministerien und halbstaatliche Institutionen, die dann das Ganze organisatorisch und inhaltlich führen. Und dann haben wir halt die verschiedensten russischen Dienste, die dann eben diese Infrastruktur einsetzen und die Ziele auswählen. Wir wissen aus unserer Recherche, dass viel auf Automatisierung gesetzt wird auf alle Fälle. Also vor allem auch dieser ganze Bereich, wie kreiere ich Online-Identitäten, wie verwalte ich sie, wie kann ich sie längerfristig am Leben erhalten. Da wird auch unterschieden zwischen Identitäten, die kurzfristig sind, also die einmal eingesetzt werden sollen, also so Burner-Accounts quasi. Aber da werden teilweise wirklich über Jahre hinweg richtige Identitäten kultiviert, die regelmäßig online aktiv sind, die eine Persönlichkeit entwickeln und so weiter. Bei vielen sensibleren Zielen wissen Operatoren oft nicht, woran sie arbeiten. Also da wird das Ziel quasi nicht preisgegeben. Sie arbeiten teilweise an einem kleinen Teil und liefern einfach nur zu etwas Größerem und sie sind sich dessen selber nicht bewusst. Wir wissen auch, dass viele verschiedene Dienste in Russland solche Kampagnen durchführen. Was sehr interessant ist, da ja Dienste in Russland auch oft miteinander konkurrieren und auch teilweise gegeneinander vorgehen. Aber ich glaube, das ist vermutlich auch einer der Gründe, warum wir so viele verschiedene Formen von Kampagnen, von Taktiken und Strategien beobachten können, die aus Russland kommen. Es gibt in Russland halt einfach wahnsinnig viel operative Erfahrung, wenn es zum Thema Desinformation geht.
Ich habe da auch schon Geschichten gehört, dass die eine Hackergruppe nicht gewusst hat, dass sie quasi in das gleiche System sich einhackt wie die andere Hackergruppe. Aber am Ende wird trotzdem das alles vom Kreml gesteuert oder zumindest motiviert sein, oder?
Ja, auf alle Fälle. Also es ist manchmal unklar, wie direkt diese Steuerung stattfindet. Also es gibt ja verschiedene Elemente, die quasi hier beteiligt sind. Es gibt auf alle Fälle die Dienste, die teilweise eigenständig arbeiten, aber immer im Sinne des Kremls auf alle Fälle. Aber was wir zum Beispiel auch sehen oder was wir wissen, das ist so eine ganze Szene, wir nennen sie die Blogger, gibt, die versuchen zu interpretieren, was der Kreml von ihnen gerne haben wollen würde. Und dann versuchen halt quasi rauszulesen, was sie jetzt tun sollen und dann halt aktiv werden. Also einiges, was wir online an Aktivitäten finden, ist nicht unbedingt, dass dahinter ein Dienst das steuert, sondern dass vielleicht auch einfach private Leute sich daran beteiligen und da mitmachen. Also da gibt es verschiedenste Ebenen, auf denen das funktioniert.
So quasi Putin-Influencer.
Ja, Putin-Influencer, genau, ja. Es ist halt wirklich so ein bisschen so, man versucht rauszufinden, ja, was würden sie gerne von uns haben, wie können wir uns quasi da reinbringen? Und natürlich, diese Situation hat sich ein bisschen verschärft mit dem Krieg in der Ukraine. Viele dieser Blogger sind jetzt auch diese militärischen Experten, die in Russland dann berichten. Das vermischt sich dann halt alles, aber es ist eine sehr, wie sollte man sagen, eine fluide Situation in Russland auf alle Fälle.
Diese Kampagne in Frankreich, diese Verwirrung und dieses Chaos im Vorlauf der Olympischen Spiele durch die Bettwanzen, könnte das nicht auch so eine Art Probelauf gewesen sein? Weil es fällt auf, im aktuellen Jahr finden extrem viele Wahlen statt auf der ganzen Welt. In Österreich wird das Parlament neu gewählt, in der EU wird das Parlament neu gewählt und in den USA Ende des Jahres wird die Präsidentschaft neu gewählt. Glaubst du, dass wir mit noch viel mehr von diesen Cyberattacken rechnen müssen? Und wie könnten die noch aussehen das restliche Jahr über?
Wir müssen auf alle Fälle damit rechnen. Also ich glaube, es wäre naiv zu glauben, dass das nicht passieren würde. 2024 ist ein wahnsinnig interessantes Jahr natürlich für Leute, die sich mit Desinformation auseinandersetzen. Ich glaube, über die Hälfte der Bevölkerung dieses Planeten wählt dieses Jahr. Und das ist natürlich eine extrem interessante Situation, was das betrifft. Wie das konkret ausschauen wird, das ist schwierig zu beurteilen im Moment. Wir werden vermutlich verschiedene Taktiken sehen. Ich glaube, dass auch die Urheber solcher Attacken im Vorfeld oft nicht wissen, was funktionieren wird. Ich glaube, sie werden einiges probieren und dann schauen einfach, was funktioniert. Und ich glaube, das ist noch immer eine sehr effektive Strategie, weil meistens sind diese Kampagnen relativ billig. Man muss nicht viel investieren, um Sachen zu machen. Aber eben wenn etwas funktioniert, dann kann es so richtig funktionieren, eben diese Bettwanzen. Also das war schon ein ziemliches Thema in Paris und auch diese Spray-Attacken mit den Davidsternen. Das war ein Riesending. Also Leute waren schockiert. Das hat eingeschlagen auf alle Fälle. Generell was versucht wird, ist viel Unbehagen, viel Unzufriedenheit zu schüren, auch Angst natürlich. Also das ist das Ziel dieser Kampagnen. Ich glaube, wir werden auch verschiedene Formen sehen. Also ich glaube, auf der einen Seite, es gibt ja diese Desinformation, die versucht, etwas, was komplett falsch ist, in die Welt zu setzen. Also etwas, was nicht existiert, was kein Fakt ist, was keine Wahrheit hat. Wir werden das natürlich sehen. Aber ich glaube, was wir sehr, sehr viel mehr sehen werden, ist Narrative, die einen Kern Wahrheit haben, aber dann, wo diese Wahrheit umgedeutet werden. Also es wird in einen neuen Kontext gestellt. Die Bedeutung dieser Wahrheit wird verändert. Es wird ein bisschen was dazu erfunden, ein bisschen übertrieben. Also ich glaube, das werden wir am häufigsten sehen, vor allem auch in Wahlsituationen.
Das erinnert mich jetzt auch an diese Lügen, die über Joe Biden und seinen Sohn Hunter verbreitet worden sind. Da haben wir gerade einen Podcast gemacht. Es hat sich herausgestellt, dass es Lügen sind und dass die auch von Russland motiviert waren. Aber jetzt haben wir auch vorher schon gehört, es gibt da in Frankreich anscheinend auch schon vereinzelt leise Stimmen, die sagen, wir müssen zurückschlagen, wir müssen selbst Desinformation in Russland streuen. Eine ganz schwierige Frage, wie man da am besten reagiert, aber wie können wir uns hier in Europa denn wehren gegen solche Cyberangriffe aus Russland? Wie geht das? Wie kann das ausschauen?
Also ich kann jetzt nur sagen, was wir als Journalisten und Journalistinnen machen können. Und ich glaube, was wir tun können, ist halt einfach weiter darüber berichten und weiterhin gute Recherchen liefern. Ich glaube, das ist das, was unsere Aufgabe ist. Es gibt im zivilgesellschaftlichen Bereich viel Wissen und Erfahrung im Umgang mit Cyber- und Desinformationsattacken. Ich glaube, dass wir da mit mehr Kollaboration auch noch sehr viel mehr rausholen können. Also ich glaube, wir Journalistinnen sollten in unseren Recherchen auch schauen, vermehrt mit Zivilgesellschaft zu kollaborieren, um diese Themen anzugehen. Einfach auch, weil diese Themen wahnsinnig kompliziert sind und wir halt oft die Ressourcen nicht haben, um damit wirklich umzugehen. Ich glaube, wir alle müssen einfach verstehen, wie leicht beeinflussbar Information mittlerweile geworden ist. Es ist, glaube ich, wichtig, sich dessen bewusst zu sein, aber trotzdem nicht fatalistisch zu werden. Sonst eben, wenn wir einen Fatalismus entwickeln, dann hatte diese Strategie, die ich ja vorher erwähnt habe, dieses, wenn alles weiß, nichts mehr war, dann hat sie ja gewonnen, weil dann ziehen wir uns zurück aus diesem Informationsraum. Wir glauben nichts mehr und das ist ja genau, glaube ich, ein Ziel, das hier stattfindet. Ich glaube, wir müssen uns generell einfach wirklich bewusst sein, es gibt schon noch Fakten, es gibt auch ein Prozess, wie wir uns einer Wahrheit annähern können. Ich glaube auch, dass einfach traditionelle Medien, traditionelle Marken, auch wie der Standard zum Beispiel, schon eine große Rolle hier spielen.
Ja. Aber jetzt auf staatlicher Ebene, wir haben gehört, es gibt eben Angriffe, die vor den Olympischen Spielen für Chaos sorgen sollen. Es könnten oder werden wahrscheinlich Wahlen beeinflusst werden in diesem Jahr durch diese russischen Bots. Können sich Staaten da irgendwie wehren? Wir befinden uns ja mehr oder weniger in einer Art Cyberkrieg schon mit Russland.
Ja, ich frage mich, was wäre die Konsequenz? Also wenn wir als westliche Gesellschaften anfangen, Zensur einzusetzen, dann wird das teilweise sehr, sehr schwierig. Und trotzdem gibt es gewisse Sachen, die können nicht sein. Ich glaube, die Verantwortung liegt auch ganz stark natürlich bei den Tech-Plattformen, die ja teilweise das zum Geschäftsmodell gemacht haben und sehr, sehr gut dran verdienen. Ich glaube, was wir nicht machen dürfen, ist auf alle Fälle so zu tun, als würde das alles nicht passieren. Ich glaube, das ist auch eine Tendenz und es gibt gewisse politische Kreise, denen das ja eigentlich ganz gut passt, diese Strategie, und die sagen, ja, aber das stimmt ja alles nicht. Ich glaube, das können wir immer wieder auch in politischen Auseinandersetzungen feststellen. Genau, aber wie gesagt, ich bin auch kein Experte für Krieg oder Kriegssituationen, also da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, was Staaten tun sollen oder nicht. Ich glaube, was vielleicht für mich sehr interessant wäre als Journalist, der in diesem Bereich arbeitet, ist einfach auch besser zu verstehen, was getan wird. Ich glaube, dass man da sehr offensiv, also sehr offensiv in dem Sinn, dass wir sehr öffentlich drüber reden müssen. Ich glaube, es muss uns auch klar sein, dass das stattfindet und dass das halt, wenn nichts passiert, das auch einfach total eskalieren wird.
So fürs erste Mal nicht alles glauben, was man online liest und vor allem auch auf seriöse Nachrichtenplattformen verlassen, damit wir den russischen Cyberangriffen den Wind aus den Segeln nehmen können. Und wie du gesagt hast, wichtig ist darüber informiert zu sein. Deswegen vielen Dank dir, dass du das auch heute hier im Podcast
danke für die Einladung.
Danke dir, Christo Buschek. Hier geht's jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen des Tages. Unter anderem sprechen wir darüber, wie die USA gerade ihren Standpunkt im Krieg in Gaza verändern. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die journalistische Arbeit, die wir beim Standard machen, unterstützen möchten, dann geht das, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Mehr Infos dazu auf abo.derstandard.at. Wir sind gleich zurück.
Ist China tatsächlich auf dem Weg zur Weltmacht Nummer 1? Welche Chancen bietet Afrikas Wirtschaft? Und was bedeutet das für uns in Europa? Was für österreichische Unternehmen? Lookout Außenwirtschaft. So heißt mein neuer Podcast, in dem ich, Eva Weißenberger, mit ExpertInnen über aktuelle geopolitische Fragen diskutiere. Ich freue mich, wenn du hineinhörst. Der neue Podcast Lookout Außenwirtschaft.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die USA sprechen sich jetzt ganz offen für eine sofortige Feuerpause im Gazastreifen aus. Eine entsprechende Resolution wurde im UN-Sicherheitsrat vorgelegt, laut US-Außenminister Antony Blinken, der gerade im Nahen Osten mehrere Staatsbesuche absolviert. Gleichzeitig würden sich die USA demnach auch für eine Geiselfreilassung einsetzen und für mehr Zurückhaltung der israelischen Armee rund um die Flüchtlingsstadt Rafah, sagt Blinken. Zweitens, die Regierung in Österreich lässt ihre Pläne für weniger Bodenversiegelung wohl platzen. Es geht darum, dass in Österreich extrem viele Naturflächen zubetoniert werden, um Gebäude oder Straßen zu bauen. Eigentlich hatten sich frühere Regierungen deshalb schon länger darauf geeinigt, in Zukunft maximal 2,5 Hektar pro Tag versiegeln zu dürfen. Auch die schwarz-grüne Koalition hat das in ihrem Regierungsprogramm vereinbart. Jetzt hat sich der ÖVP-Finanzminister Markus Brunner in einem Interview mit den Vorarlberger Nachrichten aber gegen verbindliche Ziele ausgesprochen und stattdessen für reine Anreize bei Umwidmungen oder Steuern. Die Klimaministerin Leonore Gewessler hat auf Ö1 darauf reagiert. Sie sagt, ohne verbindliche Ziele wäre in den vergangenen Jahrzehnten auch nichts weitergegangen und dass es mit dem aktuellen Tempo der Bodenversiegelung in Österreich in 200 Jahren gar keine Ackerfläche mehr geben würde. Und drittens, Mikrohaarpigmentierung oder Scalp Trichopigmentation. So heißt der neueste Trend im Umgang mit Haarausfall. Einfacher gesagt geht es um eine tätowierte Stoppelglatze. Wer also keine Haare mehr auf dem Kopf hat und damit unzufrieden ist, lässt sich Stoppeln einfach auftätowieren. Das Ganze geht in natürlichen Farbtönen und verschwindet nach 4 Jahren wieder von selbst. Und es ist günstiger und weniger aufwendig als eine physische Haartransplantation. Trotzdem muss man mit bis zu 3 Sitzungen und mehreren 1.000 Euro Kosten rechnen. ExpertInnen sagen, dass es das vor allem für Frauen aber immer öfter wert ist, weil sie stärker unter Haarausfall leiden würden als Männer. Mehr Infos zum Thema gibt es in unserem Schwester-Podcast Besser Leben. Da geht es in der neuen Folge darum, was man alles gegen Haarausfall tun kann, auch ohne tausende Euro zu bezahlen. Besser Leben hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf der standard.at nachlesen. Falls Sie dem Standard-Podcast-Team irgendetwas sagen möchten, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast@derstandard.at. Und wenn Ihnen die heutige Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank dafür. Mein Name ist Tobias Holub und an dieser Folge hat außerdem Scholt Wilhelm mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ist China tatsächlich auf dem Weg zur Weltmacht Nummer 1? Welche Chancen bietet Afrikas Wirtschaft? Und was bedeutet das für uns in Europa? Was für österreichische Unternehmen? Lookout Außenwirtschaft. So heißt mein neuer Podcast, in dem ich, Eva Weißenberger, mit ExpertInnen über aktuelle geopolitische Fragen diskutiere. Ich freue mich, wenn du hineinhörst. Der neue Podcast Lookout Außenwirtschaft.